Ne, ich habe selber Vaginismus, also immer noch, seit vielen Jahren. Also ich kann damit relativ gut umgehen. Dann, also Beckenboden-Physiotherapie ist so quasi wie Goldstandard für Vaginismus-Behandlung. Und das zahlen auch Krankenkassen. Und das ist jetzt keine enge Muschi. das ist einfach Reaktion.
Geliebter auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich haben heute wieder eine Gästin. Und zwar ist das Laura Frech. Und wir wollen heute mit Laura über das Thema Vaginismus reden. Wo ich schon die ganze Zeit sage, wir müssen darüber reden, weil es so interessant ist. Und jetzt haben wir endlich mal eine Expertin, Sexpertin hier. Schön, dass du da
hi
bist.
Hi Laura, schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beide.
Du gibst ja auch so Workshops oder so Talks oder sowas zu dem Thema, oder? Und hast so einen Instagram-Kanal, wo du irgendwie versuchst, so über Vaginismus aufzuklären.
Ja, genau. Also ich kläre über Schmerzen beim Sex. Also und Vaginismus ist ein Teil davon. Also dann ist auch so andere Themen dabei, so andere, also tatsächlich Krankheiten, die auch zu Schmerzen beim Sex führen können und auch sexuelle Kommunikation und so alles, was mit Sex und Kommunikation zu tun hat. Das ist auch so eins von meinen Themen. Aber meistens mache ich dann auch Vaginismus-Workshops und auch biete Fachkräfteschulungen. Und tatsächlich bald, also fange ich auch eine Weiterbildung zu Paar- und Sexualberaterin, also in 2026 und vielleicht auch mal früher, mal gucken. So Sexualberatungen werden bei mir auch möglich sein. Genau. Und ich mache das alles so aus queer-feministischer Sicht und auch so Vergnügen zentriert. Und das finde ich, das fehlt so ein bisschen. Ne? Das wird oft irgendwie, du hast Vaginismus, du bist keine richtige Frau, du kannst keinen Sex haben. Aber das stimmt alles nicht, ne? Müssen wir vorab sagen. Und ne, auch Transmenschen, Transmänner zum Beispiel oder Transfrauen, also alle Menschen mit Vagina können Vaginismus haben. Und das ist auch so mein Anliegen, dass diese Heteronormativität in diesen Diskurs auch ans Licht kommt.
Mhm. Genau. Was ist denn eigentlich Vaginismus? Wenn du es jetzt definieren
Ich sage, ne, dass es gibt auch verschiedene Definitionen, aber ich würde sagen, ja, also Vaginismus ist eine Beckenbodendysfunktion und die hat so verschiedene Komponenten. Beckenbodendysfunktion, da ist schon Beckenboden drin. Also das ist die unwillkürliche Zusammenziehen von Beckenbodenmuskeln, wenn etwas, ein Gegenstand oder ein Körperteil, zum Beispiel wie Penis oder Tampon, je nach so Schwierigkeitsgrad eingeführt, versucht wird. Da ziehen diese Muskeln zusammen und die ziehen dann auch zusammen so aus Angst, dass meistens ist dann, dass die Betroffenen haben Schmerzen beim Versuch. Vielleicht beim ersten Mal oder irgendwann im Leben taucht das auf und dann entwickelt man diese Angst, oh, wenn ich das nochmal probiere, das wird wieder wehtun. Und das manche Menschen können auch nicht bei Gynäkologinnen vaginal untersucht werden aus diesem Grund. Also es ist nicht, das geht nicht nur um Sex, sondern auch wirklich um Gesundheit. Man kann schwieriger diese Gebärmutter-Halskrebsvorsorge machen zum Beispiel.
Und es ist aber ein Unterschied, also ich habe zum Beispiel sogar, ich glaube, das war sogar unter einem Video, wo du mal in so einer, in so einem Doku oder sowas warst und da hat irgendjemand so drunter kommentiert, das ist echt, die Kommentare darf man sich immer nicht durchlesen auf YouTube, irgendwie sowas wie, ja, die haben doch einfach nur enge Muschis oder irgendwie so.
Was?
Aber jetzt mal, die Frage ist ja irgendwo legitim, auch wenn die, also wenn die ekelhaft formuliert war. So, ja. Was ist der Unterschied zwischen, ich bin halt einfach eng gebaut oder so und Vaginismus?
Na, das ist jetzt auch, also ne, Vagina ist auch sehr dehnbar. Also wenn der Vaginismus ist das in dass die Muskeln zusammenziehen. Also man, ne, ich habe selber Vaginismus, also immer noch seit vielen Jahren. Also ich kann damit relativ gut umgehen. Und das ist jetzt keine enge Muschi. das ist einfach Reaktion so aufs so wenn ich zum Beispiel ne wenn ich nehmen Sie mal eine Finger und ihr könnt auch versuchen wenn ihr wollt ne man nimmt so Finger vor der Augen und versucht das so in die Augen und dann macht ne macht der Auge zu also ja. Das und wenn ich weiß schon da was passiert ne wenn ich das mache da wird Schmerzen geben und es ist auch so ähnlich mit Vagina, wenn da also die Person etwas Schlechtes erlebt hat, das kann auch eine schwierige gynäkologische Untersuchung oder Tampon tat weh schon am Anfang, also kann ganz verschiedene Sachen sein. Das kann auch einfach das mit viel Stress, also der Körper verspannt sich und manchmal verspannt das ne, woanders hier und das ist jetzt keine also auf keinen Fall, das ist jetzt keine enge Muschi, sondern ne, das sind die Muskeln. Also man kann dann auch noch so ein bisschen zur Veranschaulichung, das ist dieses Wort. Ja, also wenn ich da so eine Bizeps hier nehme, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ne, wenn ich das anspanne, also ich könnte auch probieren, wenn ihr wollt, ne, ich spanne das an und so wie ich kann, und ich versuche dann hier etwas ne, einzuführen, also ich spanne das an und das ist dann
in die Ellenbeuge
schwierig, das,
dann
ist, quasi so. Das tut schon irgendwie weh und wenn ich das entspanne, das hier an dem Mikro, das ist dann ja, ist dann kein Problem, ne? Das geht hier viel um so Entspannen und Verspannung, das ist, ne, das ist bei manchen Menschen, die sind so eher auch dauerhaft verspannt. Und ne, das gibt's verschiedene Grad. Also ne, manche Menschen können Tampon ohne Probleme einführen und bei manchen fängt das an so mit größeren Sextoys oder Finger. Also manche Menschen können auch keinen Finger einführen.
Und das heißt, es ist dann weniger so, dass man einfach die ganze Zeit so eng ist, sondern dass also du zum Beispiel tatsächlich merkst, wie sobald was, sag ich mal, in die Nähe der Vagina kommt oder sowas, dass dann wirklich so eine Reaktion ist, wie in jetzt zieht sich zusammen.
Ja, genau. Also das, ne, also das kann mit Vaginismus, dass ne, viele Leute erleben das auch so, wenn ich so sogenannten Outer Course mache. Das ist auch noch so, da muss man
ach,
vielleicht
erklären. Das ist ja ein geiles Wort.
Ja, ich finde das Outer Course ist so ein tolles Wort.
Ne? Das ist witzig, weil wir haben uns gerade, wir haben gerade in einer anderen Folge, haben wir letztens über Fingern geredet und meinten so, es gibt kein Wort für sozusagen Finger reinstecken und von außen die Klitoris fingern. Das ist, und dann weiß man manchmal Leute nicht, was man meint und man könnte quasi Interfingern und Outerfingern, also Interkurs und Outerkurs, voll gut. Ja, okay.
Ja,
okay, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest gerade von Outerkurs sprechen.
Ja, genau. Also Outerkurs ist das, was man alles so sexuell macht, was nicht in Körperinneren geht. Und vor allem geht es auch über diese, ne, dass die vaginale Penetration oder Zirkulation, das ist wieder noch anderes Wort, dass man das auslässt. Und das ist bei so vielen Betroffenen, ne, man kann auch Sex haben, so wie alle anderen Menschen, ne, ganz unterschiedlich. Und man hat auch Lust und fühlt sich gut an und fühlt sich richtig toll an. Und dann denkt man, oh, und jetzt wäre die Zeit, so diese Intercourse oder Penetration oder Zirkulation, was auch immer wir für Wort nutzen wollen, das zu machen. Und dann ist diese Lust weg. Also öfters. Ne? Und dann ist das, okay, oh, da habe ich jetzt Angst und ne, manche Menschen zittern oder was auch immer. Ne, das gibt es auch ganz verschiedene Reaktionen. Also das ist so eine Angstreaktion.
Das hat mir auch eine Freundin erzählt, die das hat. Die hat so richtig Bock, also die macht irgendwie rum mit jemandem und ist so richtig lustvoll und will das in ihrem Kopf unbedingt, die will jetzt schon so penetriert werden oder sie will schon dieses Gefühl von irgendwie, dass jemand in ihr ist. Aber es geht nicht. Also es ist wie so eine, na, es geht da nicht. Es ist so wie nicht möglich
wie
und dann ist dann auch die Lust weg.
Ja, das,
ja. Vielleicht so ähnlich wie, ich will mir den Finger wirklich ins Auge stecken, aber es geht halt nicht.
Aber das finde ich zum Beispiel bei dem Auge, also das Ding ist, wenn ich aber wenn ich mich jetzt so richtig doll drauf konzentriere, oh Gott, und woanders hingucke, dann geht es schon. Also ich kann mich schon zwingen.
Wenn du mich gesehen hättest bei dem ersten Mal, wo ich Kontaktlinsen bekommen habe,
also ist es dann so, dass man sozusagen diese Muskeln auch nicht, ich kann die dann einfach nicht mehr ansprechen und dann auch nicht bewusst entspannen sozusagen. Und,
ja, ja.
Und die, okay.
Das ist unwillkürlich und das passiert automatisch. Also manche sagen, ja, du willst deinen Partner vielleicht nicht so, du musst da öffnen für jemanden, der dann wirklich dich liebt oder du liebst die Person jetzt unbedingt so. Und das ist auch nicht so. Ne? Partnerschaftliche Probleme kann sowieso jetzt ohne oder mit Vaginismus geben, aber ne, diese Muskelverspannung, der ist unwillkürlich, also man kann das nicht so kontrollieren, aber zum Beispiel mit Beckenboden, Physiotherapie, man kann das lernen zu entspannen, also so Atemübungen und das kann auch helfen, ne? Das ist nicht so, dass da keinen Ausweg gibt.
Ja, weil Lenia hatten wir mal darüber geredet und da meinte Lenia ja so, irgendwie sie, du hast ja gesagt, so ich finde, wenn der Körper eine Reaktion zeigt, dann will der Körper das vielleicht auch einfach nicht und dann gibt er ja ein eindeutiges Zeichen, so nö, ich will das nicht. Und ich finde, das ist schon wichtig, das irgendwie so zu hören, erstmal so dieses, der Körper will jetzt vielleicht gerade nicht steif sein, der Körper will jetzt vielleicht gerade nichts reinlassen. Aber ich glaube schon, das ist ja ein Unterschied, ob das dann so ein dauerhaftes Thema ist und man das wirklich so will und dann geht's trotzdem nicht. Das ist, oder?
Ja, ich finde das auch, also genau, richtig. Also ich finde das wichtig, auseinanderzusetzen, so sich damit, okay, will ich jetzt, vielleicht will ich gar nicht die Penetration oder Zirkulation, oder ist das, dass ich wirklich Bock darauf habe? Aber das geht nicht. Ne? Das ist auch Unterschied. Und also für den Körper, das ist so eine Schutzreaktion. Und wenn ich einmal so der Körper sich geschützt hat, dann und nächstes Mal auch, das passiert wieder, dann schütze ich noch mehr. Also und dann denke ich, ja, also dass es dieser Schutz hat halt gut geklappt. Dann schützen wir uns weiter. Ne, aber das ist ja Unterschied. Ne? Das, ich finde das auch, wenn man keinen Vaginismus auch hat, das ist auch immer gut, so sich zu fragen, was möchte ich wirklich? Möchte ich die Penetration haben jetzt in dieser Konstellation oder Zusammensetzung oder mit diesem Partner oder heute oder auch... nicht, genau. Und ich finde das auch noch so eine Sache, ich glaube, das ist ganz wichtig noch zu sagen, dass wie man unterscheidet zu Vaginismus von vielleicht auch anderen Krankheiten. Also Vaginismus, das ist diese Muskeln, das ist so etwa 2 Zentimeter im Inneren der Vagina. Ne? Das, da ist, wo diese Zusammenziehung passiert. Und da weiter, ne, wir wissen so, die Vagina ist auch so ein bisschen wie Zelt, kann sich auch so größer werden, wenn da genug Erregung ist. Aber diese, das ist wirklich in diese ersten paar Zentimeter, da ist der Vaginismus drin. Und manche Menschen haben vielleicht, die denken, die haben Vaginismus, aber die haben vielleicht Vestibulodynie. Und das ist noch weniger gehört, ne, was so in den Medien kommt, dass das überhaupt diese Krankheit gibt. Und also erstmal müssen wir wissen,
was ist das?
Wo ist Vestibulum? Also Vestibulum, das ist so die Teil, die ist innen von inneren Vulva-Lippen, also wo die Harnröhre auch sitzt, so diese kleinen Teil und auch Eingang zu Vagina. Aber das ist noch nicht Vagina. Das ist so, man kann das so mit so Hotellobby vergleichen. Ne? Und wenn ich da sehe, ja, in Hotellobby, da brennt, da gehe ich nicht ins Hotel. Also das ist, da rufe ich vielleicht die Feuerwehr. Und die Feuerwehr könnte hoffentlich so Gynäkologin sein oder andere Expertin, medizinisches Personal. Also da muss schon jemand angucken, was ist mit diesem Feuer hier. Ne? Das ist auch, manchmal wird das auch so wie Brennen beschrieben. Und das kann auch außen sein. Das ist noch nicht in die Vagina. Und Vaginismus, das ist diese zwei, so ungefähr zwei, ne, Leute sind auch unterschiedlich, ungefähr 2 Zentimeter so innen in die Vagina. Aber wenn ich da Schmerzen habe, wo schon bei Berührung außen am Eingang in diese Hotellobby von Vagina, dann könnte das auch Vestibulodynie sein.
Also das wäre dann eher so ein Brennen und Vaginismus ist eher so ein Krampf vom Gefühl sozusagen. So könnte
das,
man das
wird auch als, ne, das ist auch, gibt's auch so verschiedene Schmerzqualitäten. Also das kann man auch, es ist so schwer zu unterscheiden. Ne? Das fühlt sich auch, so Vaginismus fühlt sich oft wie so eine Wand, aber das kann sich auch brennen, als Brennen anfühlen. Und man kann tatsächlich auch beides haben. Also wenn zum Beispiel jemand Vestibulodynie hat und dann versucht auch noch was einzuführen mit diesen brennenden, stechenden Schmerzen, ne, das, dann kann man auch Vaginismus entwickeln noch dazu. Mhm. Also das kann auch, ne, wenn man Endometriose hat zum Beispiel auch und da gibt es Schmerzen, das kann auch zusätzlich kommen. Das gibt es auch.
Was ist denn dieses Brennen? Also was bedeutet das? Ist das dann auch eine Sache, dass man irgendwie so der Körper schützt sich vor einem, vor, oder ist das, ist das was, wie eine Pilzinfektion? Oder was ist dieses Brennen?
Nee, das ist
Brennen?
Dann chronisch. Also Vestibulodynie ist schon chronisch und das ist die Nervenenden, die sind einfach zu viele. Ne? Wenn ich da auch zu viele Nervenenden habe, das kann auch nicht unbedingt so gut sein. Und es gibt so neue verschiedene Gründe. Manche Menschen werden geboren mit so zu vielen Nervenenden. Und da muss man sowieso, also bei, ich finde, das muss man zu Gynäkologen gehen, um richtige Diagnose zu bekommen. Ich finde, das ist sehr wichtig. Und diese, ne, manche Menschen werden geboren mit diese zu viele Nervenenden oder Endigungen. Und das kann auch eine Nebenwirkung von Antibabypille auch sogar sein.
Ach.
Also das Krass. Ist ja, das ist sehr, ne, das ist unbekannt so praktisch in mindestens im deutschsprachigen Raum, aber das kann auch tatsächlich sein. Ne.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie wenn man irgendwie, wenn das Bein einschläft oder sowas und dann wieder aufwacht und dann kribbeln ja die ganzen Nervenenden manchmal so krass, dass das so richtig krass doll wehtut und so richtig brennt. Irgendwie stelle ich es mir gerade so ähnlich so vor. Also nicht wie so ein Brennen von irgendwie, wie du meinst, eine Pilzinfektion und die Haut brennt, sondern wirklich so die Nervenenden kribbeln und brennen einfach so. Ja.
Na, ich glaube, also es gibt, ne, auch, es gibt also noch Vulvodynie, das ist auch vielleicht noch ein bisschen zu groß hier vor dir. Ne, wir sind jetzt 20 Minuten schon drin. Also es gibt auch andere Krankheiten. Es gibt auch noch so Hautkrankheiten wie Lichen Sclerosus zum Beispiel oder Lichen Ruba. Und das kann auch so sich wie Pilzinfektionen anfühlen. Und das ist wirklich, ich muss betonen, das ist wirklich wichtig, eine richtige Diagnose zu bekommen. Also man kann nicht davon ausgehen, ja, ich habe Schmerzen beim Sex und das ist Vaginismus. Das könnte Vaginismus sein, aber es könnte auch was anderes sein. Also man muss das auch so beobachten. Und so bei anderen Krankheiten, zum Beispiel wie Lichen Sclerosus, die Schmerzen können auch ohne, dass ich Sex habe, also die vaginale vaginalen Sex, vaginale Penetration oder Zirkulation versuche. Das kann einfach so Schmerzen geben im Alltag. Und also ich hoffe, dass man geht schon zu medizinischem Personal und fragt.
Weißt du eigentlich, wie viele Menschen so ungefähr davon betroffen sind? Weil ich finde es zum Beispiel auch wieder krass, dass das man, also viele kennen das glaube ich gar nicht. Und ich habe allein in meinem Bekanntenkreis, kenne ich irgendwie so, habe ich das schon so von 3 Frauen oder sowas gehört.
Ich kenne auch 2.
Genau, Luisa, du kennst auch Leute. Also es scheint irgendwie schon auch doch relativ verbreitet zu sein.
Und jetzt die Frage, geht es also um Vaginismus?
Vaginismus, genau. Ja, also die haben tatsächlich diese Krämpfe und können sich halt nichts einführen.
Mhm. Ja, also das ist so, das wird gesagt, dass es ungefähr 10% ist, aber das ist jetzt die Zahlen sind auch dann nicht so ganz eindeutig, weil ich glaube, dass es sehr viele Dunkelziffer gibt. Also ich bin auch so jemand, der so zu, weiß nicht, irgendein Netzwerktreffen geht und erzählt so über, ja, ich mache Vaginismus-Workshops oder ich spreche auch mit Freundinnen darüber und dann merke ich, ah, okay, und du hattest das vielleicht auch und hast jetzt nicht mehr oder du hast was anderes, ähnliches, ne? Das, wenn man mit Menschen redet, da merkt man, dass es auch viel mehr, aber das so ganz verlässliche Zahlen gibt es nicht so genau. Ne, das ist auch Unterschied, ob das Schmerzen beim Sex, das ist schon häufiger und nur ein Anteil davon ist Vaginismus.
Also das heißt, wenn eine Person zum Beispiel, also ich habe eine Freundin, die sagt, sie kann schon penetrativen Sex haben, aber manchmal oder oft hat sie dabei Schmerzen, vor allem wenn irgendwie der Partner einen zu großen Penis hat oder so oder es zu schnell geht oder so, dann hat sie dabei eher Schmerzen. Also ist es dann, würdest du sagen, das fällt dann eigentlich unter Vaginismus? Sie macht das irgendwie trotzdem, aber es ist schon nicht so einfach? Oder würdest du sagen, das ist eine Vorstufe und wenn sie da nicht aufpasst, kann sie auch zu einem richtigen Vaginismus da reinrutschen? Also kann man da so quasi, wenn man das ignoriert, den Schmerz, dass man dann mehr und mehr dann irgendwie in Richtung Vaginismus geht?
Also ich will jetzt auch keine Ferndiagnosen machen. Ich kann das auch nicht machen. Also ich das musste, glaube ich, sie musste wirklich von Gynäkologen auch untersucht werden und mit jemandem wirklich sprechen. Also das kann sein, dass sie vielleicht, also dieses zu schnell in die vaginale Penetration oder Zirkulation zu gehen, das kann sein, dass sie noch nicht genug entspannt ist dafür. Und das haben tatsächlich auch Menschen, die auch jetzt nicht unbedingt diesen Vaginismus haben, aber das gibt's auch Zahlen. Ich glaube, das war so, okay, Schmerzen beim Sex in ganz verschiedenen Studien ist zwischen 0,8 und 68%. Also ich habe das ist sehr, sehr große Spanne. Und ja, wenn sie nicht aufpasst, kann das auch in Vaginismus übergehen. Aber ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Aber das ist immer so bei Vaginismus auch. Und sonst finde ich auch gut, dass man soll diese Penetration oder Zirkulation nicht erzwingen. Also besonders für Menschen mit Vaginismus, das soll man eine Weile so andere Sachen machen oder auch nichts machen. Ne? Niemand ist auch verpflichtet, so diesen zirkulierenden Sex zu haben. Aber es ist wirklich wichtig, auf eigene Grenzen zu gucken und das zu kommunizieren. Okay, das jetzt ist vielleicht heute nicht oder vielleicht machen wir das ein bisschen später und muss das jetzt unbedingt so Penetration sein.
Wie war das denn bei dir? Also weil, ich meine, zum Beispiel wird einem ja auch immer gesagt, ja, das erste Mal tut ja eh weh oder sowas. So, weil dann wird man ja entjungfert. Und das heißt, dann wundert man sich ja vielleicht auch gar nicht, dass es irgendwie weh tut. Und wie hast du das denn überhaupt so mitbekommen, dass vielleicht irgendwas bei dir anders ist oder sowas? Oder also genau, wie war das bei dir so, das rauszufinden?
Ja, also ich würde auch sagen, dass ich Vaginismus habe wegen den Jungfernhäuten-Mythos. Das ist der Grund. Das ist der wahre Grund, warum, also das ist nicht, dass ich da so verspannt war oder schlechte Erfahrung und dann habe ich Vaginismus. Also das kommt manchmal auch später dazu, aber also ich war total überzeugt, dass das erste Mal, und warum nennen wir das erste Mal? Weil das war jetzt gar nicht das erste Mal, wo ich Sex hatte. Also das sind wir wieder so bei Definition. Was ist überhaupt Sex? Also ich war damals mit meinem ersten Partner, ich bin pansexuell, aber das war ein Cis-Mann. Und ich hatte, erstmal war ich so sehr christlich und ich habe gesagt, nee, kein Sex vor der Ehe. Das finde ich jetzt so lustig. Und und dann hatten wir so ungefähr vielleicht ein Jahr oder so Sex ohne Outerkurs. Ne? Das alles das war sehr schön. Also das war sehr gute Erfahrung. Und dann dachte ich, diese Priester-Scheiß, was die denken, jetzt will ich nicht mehr wissen. Ich möchte diese Penetration, Zirkulation probieren. Und dann tat es weh und ich dachte, das ist ja die Jungfernhäutchen, die, muss man sagen, die gibt es so nicht. Es gibt nicht diese Folie, die die Vagina bedeckt und durchstochen sein muss. Das ist so ein bisschen wie Haargummi bei den meisten Menschen. So, das ist dehnbar und das ist so wie ein bisschen wie ein Ring rund um die so Inneren in Vagina.
Und dazu noch hinzuzufügen, ja. Wir hatten letztens ein Interview mit einer Frauenärztin, die auch gesagt hat, sie kann gar nicht sehen in der Untersuchung, ja, ob die Frau noch Jungfrau ist oder nicht, weil man das einfach faktisch nicht sehen kann, weil es dieses Jungfernhäutchen einfach nicht gibt.
Ja, genau. Also das kann man, das ist so richtig so patriarchales Überbleibsel, der immer noch, also manchmal höre ich auch nicht ganz so viele Sex-Podcasts und da gibt es da auch, ich weiß nicht, so erwachsene Männer, die sich Feministinnen nennen, aber die wussten auch nicht, dass diese Jungfern heute nicht gibt. Und bei mir war das so, dass ich hatte tatsächlich, also es gibt anderes Wort, die Hymen, davor, und dass ich hatte etwas dickeres Hymen, aber ich hatte kein Problem, Tampons zu nutzen. Und deswegen bin ich nicht so darauf gekommen und dann habe ich so probiert, da geht das mit dieser Hymen geht nicht weg. Und dann bin ich zu Gynäkologen gegangen und das, ich finde immer so noch lustig, dass ich bin aus anderen Gründen, ich hatte so ein bisschen Bauchweh und ich dachte, lass gucken. Und sie meinte, ja, du hast so eine etwas, so eine bisschen mehr von diesen Hymen, ne, als sonst. Und deswegen geht nicht der Penis rein. Das kann nicht gehen. Und du brauchst eine Operation, so einen kleinen Einschnitt. Also nichts muss auch weggenommen werden. Also nichts von durchstochen oder so. Ne? Aber sie hat gesagt, du kannst aber auch mit Wein probieren. Und vielleicht
eine Weinflasche einführen oder wie?
ich mache manchmal so auch Witze auf meinen Instagram. Kanal, dass ich trinke jetzt hier, welches Alkohol soll ich trinken, dass es wirklich hilft? Ich weiß nicht. sie meinte, man muss sich auch so bedenken, medizinisches Personal sagt dir, du sollst dich trinken. Also soll ich Alkoholikerin werden, dann geht mein Vaginismus weg? Ich weiß nicht. Sie war, glaube ich, genauso wie viele Ärztinnen immer noch. Sie war auch nicht irgendwie dafür gut ausgebildet. Und ich kam zu meinem damaligen Freund und ich meinte, ja, diese Operation soll ich machen, aber ich mag nicht so Operationen. Ich trinke auch so lieber Tee, wenn ich erkältet bin, als irgendeine Medikamente nehmen und dann lass uns nochmal probieren, vielleicht ohne den Wein, weil da muss ja auch nicht unbedingt sein. Und das ging wieder nicht. Und er meinte, das finde ich auch so krass. Jetzt, er meinte, ja, und wenn du Operation machst, der Arzt entjungfert dich. Und ich finde,
und er wollte ja der sein, der das macht.
Jetzt so eine Hand auf den Kopf. Also, also wir waren beide jung und ungebildet.
Ja, ja. Ich auch. Ja. War ich auch mal, ja.
Ja, und Ärzten dann auch. Und wir haben das nochmal probiert. Und dann irgendwann bin ich zu anderen Land gezogen und wir umgezogen. Und da wurde diese Operation gemacht. Die war so eine 10 Minuten und also jetzt würde ich auch mich fragen, war das so richtig notwendig? Also wahrscheinlich schon. Also ich bin so ein bisschen mir leid, dass ich das nicht so wirklich in Spiegel zum Beispiel mich angeguckt habe. Ne, das ist auch, finde ich auch gut, sich anzugucken und zu wissen, wie deine Vulva oder Eingang zur Vagina aussieht, dass man weiß, was ist so der Stand.
Werbung.
Es ist November und damit Black Friday Monat und vielleicht überlegst du dir auch schon, was du dir kaufen kannst, einfach nur weil es reduziert ist, obwohl du es gar nicht brauchst. Wenn du das tust, dann habe ich einen anderen Tipp für dich. Statt dir noch irgendwie mehr Zeug zu kaufen, das dann bei dir zu Hause rumsteht, investier doch lieber in Erlebnisse oder in Bildung oder am besten beides zusammen und am besten auch die schönste Art von Bildung, nämlich sexuelle Bildung. Und das kannst du jetzt mit Beducated machen. Beducated ist eine Online-Plattform mit über 100 Kursen und Workshops rund zum Thema Sexualität, Sinnlichkeit, Beziehungen. Und du bekommst im November mit unserem Code Geliebte auf Zeit 69 65% Rabatt auf den Jahrespass. Das ist der beste Deal des Jahres bei Beducated. Es lohnt sich also wirklich. Mit unserem Code Geliebte auf Zeit 69 und eben diesen 65% Rabatt, die du dann bekommst, kostet der Jahrespass nur 69 Euro. Und dafür kannst du dich dann eben so ganz entspannt, ohne Zeitstress, ein ganzes Jahr lang weiterentwickeln und neue Dinge im Sex ausprobieren. Mich hat irgendwie diese Zahl 69, die dann der Jahrespass kostet, daran erinnert, dass wir ja letztens mal über diese Position gesprochen haben. Und bei Beducated findet ihr verschiedene Kurse zu ja neue Inspiration zu neuen Sexpositionen, aber zum Beispiel auch ein Kurs How to Face Sitting. Das ist vielleicht auch für euch interessant, wenn ihr an dieser 69er-Stellung interessiert seid, wo das ja irgendwie auch Teil von ist. Und aber auch viele andere Kurse, die zum Beispiel mehr in die Richtung Tantra gehen, sowas wie Vulva-Vagina-Massage, Penismassage oder auch ganz sinnliche Sachen wie so durchgeführte sinnliche Masturbationsanleitungen. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und es ist sowieso risikofrei, weil ihr eine 14-Tage Geld-Zurück-Garantie habt. Wie gesagt, der Code ist Geliebte auf Zeit 69, alles klein und zusammengeschrieben und die Zahl einfach als 6 und 9 als Ziffern. Und der Code ist nur noch bis Ende November gültig, das heißt, schnell sein lohnt sich. Schau einfach mal in die Shownotes, da ist der Link zu Beducated und natürlich nochmal unser Code ausgeschrieben. Und jetzt viel Spaß beim Lernen und Entdecken und nicht noch weiteren Schrott diesen Black Friday ansammeln.
Werbung Ende.
Genau, und ich habe diese Operation gemacht und dann bin weiter zu Ärzten gegangen, weil das wieder nicht funktioniert hat. Und sie meinte, probier mal mit Antibabypille, weil dann, wenn du so eine kleine Pause hast, wo der Kondom überzogen, ne, wenn ihr Kondom nutzen wollt, dann ist das so deine Lust weg. Und probier mal das. Und ich wollte das nicht machen. Und wir haben jetzt schon davor gelernt, ne, das kann auch sogar zu Vestibulodynie führen. Das wusste ich nicht, aber ich wusste, dass es gibt viele Nebenwirkungen und das ist jetzt auch keine, ne, das würde ich auch jetzt nicht empfehlen als Heilung für Vaginismus. Und ich hatte immer noch dieses Wort Vaginismus bis dahin noch nie gehört. Ne, ich war in verschiedenen Ländern, also in Europa. Und das war auch genauso überall unbekannt. Und irgendwann hatten wir tatsächlich auch diese Weinflasche getrunken bei so einem. Das ist auch wiederum so eine lustige, wie wir christlich sein. Das war gar nicht so schlecht. Und wir haben tatsächlich Wein getrunken und war eine sehr gute Reise, die sehr schön war. Und so 3 Tage davor waren super entspannt. Und ich hatte halt diesen penetrativen Sex, der auch nicht weh tat. Aber dann,
also
dann
im betrunkenen Zustand dann? Also du hattest es dann, aber im betrunkenen Zustand?
Na, wir hatten also zu zweit eine Weinflasche geteilt. Mhm. Also
ich wäre da sehr betrunken.
War nicht ich war nie im Leben richtig betrunken, muss ich sagen. So, dass ich jetzt, also ich musste niemals irgendwie kotzen oder so wegen Alkohol. Also war schon ein bisschen Wein da und war sehr viel Entspannung. Und das haben wir jetzt auch aber nicht geplant. Ah, jetzt der Wein und dann die Penetration. Also das hat einfach sich so ergeben. Und aber das später, da ging wieder nicht, weil ne, man kann ja nicht so jede Woche drei entspannte, super entspannte Tage haben. Und ne, das war jetzt auch dann wiederum, ging das zurück. Ne? Das war dann wieder bei dem Fall, wo das mal geht und mal nicht.
Und du hast dann aber diesen penetrativen oder zirklusiven Sex dann auch sehr genossen. Also du hast es dann...
Ja, das.
Also du konntest dich dann auch noch daran erinnern, es war geil und es war gut und gleichzeitig ging es trotzdem nicht mehr. Das so, ne?
Ja, aber das, ne, das war dann auch, wie muss ich sagen, also das, ich hatte auch noch so andere Gynäkologen auch noch, die, also auch noch davor und sie meinte, also wir sind auch mit meinem damaligen Freund hingegangen und weil die haben das so ne, vorgeschlagen, das war so psychosexuelle Beratung sowas in Krankenhaus und dann die medizinische Person, sie hat dann zu meinem damaligen Freund gewendet und hat gesagt, ja, Laura ist nicht so sexuell, kannst du ihr helfen? Das war so die, und da sind wir nie wieder, weil ich war dann sowieso diejenige, die dann Ehesex initiiert. Ja, das war auch noch so ein komisches Erlebnis. Und ja, das mit meinem Vaginismus, da ging es so hin und wieder, dass manchmal geht etwas und manchmal nicht mehr und da na, kommen auch andere Lebensereignisse, die vielleicht auch nicht so gut für Vaginismus sind. Das so ein bisschen hoch und runter. Aber das war für mich auch so, ne, wo ich wusste, okay, Penetration ist, kann sich auch geil anfühlen. Aber es gibt so viele andere Spielarten, was man da alles so sexuell machen kann. Und also ich habe immer noch so das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch noch diese Woche noch ein paar Dates und denke ich, ja, also das wollen wir jetzt auch noch, diese andere Sache probieren mit einer Person. Also das da gibt es so viel. Also ich weiß nicht, mein Leben reicht nicht, das alles auszuprobieren. Genau, und das, also das kann man auch sonst genießen, ohne jetzt penetrativen Sex zu haben, ja.
Wo du gerade so erzählt hast von diesem Jung von Häutchen, ich muss sagen, das war bei mir, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch voll das Thema. Also ich habe ja auch gedacht, das ist so wie so eine Dose, die man so öffnet. Also so
ja, wie so eine Frischhaltefolie, die so immer übergespannt ist.
Und ich war da auch bei meinem ersten Mal, glaube ich, war ich 16 oder so. Und ich habe das ja auch schon mal erzählt. Ich hatte so drei erste Male eigentlich, weil es zweimal nicht geklappt hat und dann erst beim dritten Mal. Und das war wirklich so das erste Mal. Und das ist wirklich weird. Ich habe damals so gebabysittet und mein Freund war irgendwie beim Babysitten dabei. Und als das Kind geschlafen hat, haben irgendwie rumgemacht und dann haben wir in der Wohnung von der Babysitterfamilie quasi irgendwie so angefangen Sex zu haben und wir hatten natürlich auch kein Kondom und nichts dabei und weil wir auch kein Kondom dabei hatten, war ich die ganze Zeit so, oh nee, ich will eigentlich gerade gar keinen, also ich will das jetzt nicht, aber er war so ein bisschen pushy und meinte so, oh, ich will jetzt unbedingt und keine Ahnung und dann habe ich wirklich so gemerkt, als er so in mich eingedrungen, also versucht hat, mich einzudringen. Das war wirklich, vielleicht wirklich so, wie du sagst, so nach 2 Zentimetern, wo vorne schon so drin, dass es wie so eine Sperre gab und es ging gar nicht. Es hat auch wahnsinnig auch gebrannt und irgendwie, ich habe wirklich gemerkt, nee, das geht hier nicht. Ich habe dann auch abgebrochen und es war wirklich so ein Brennen und so ein ähnliches Brennen wie wenn man so zu schnell Analsex hat. Ich weiß nicht, ob, Leni, ob du das kennst, aber wenn man so Analsex, also wenn man so Analsex hat und dann so schnell rein, dann brennt das so extrem und es tut so weh und dann muss man sofort wieder raus.
Ja, ich hatte sogar einmal wie so eine Art Analvaginismus. Das war so eine Situation mit mal so einem Ex-Partner vor ewig vielen Jahren. Da hatten wir so ein bisschen härteren Sex und dann ist ja einmal so aus Versehen sozusagen, weißt du, also eigentlich so relativ schnell so rein und raus in die Vagina und dann ist ja einmal sozusagen so ein bisschen abgerutscht und dann so, dann wäre er quasi so voll schnell in meinen Poloch so reingestochen, so. Und da hat sich dann mein Poloch hat sich so krass, so schnell zusammengezogen, dass der Penis nicht reingekommen ist. So, aber halt so gegengehauen ist sozusagen, so. Und das hat so krass wehgetan. Also wirklich, dann, das war wirklich wie so ein Brennen. Und ich dachte so, die Muskeln sind jetzt einfach zerrissen, weil die so schnell sich angespannt haben und dann aber da so gegengedrückt wurde. So, das war, ja, okay.
Ja, und dieses Brennen habe ich auch so im Hinterkopf von damals. Und das ist witzig, weil danach haben wir es ja nochmal in Ruhe im Bett versucht, also an einem anderen Tag. Und da ging es auch nicht. Und dann erst beim dritten Mal ging es. Und dann war es auch richtig gut, weil ich glaube, wir hatten ein gutes, langes Vorspiel. Und es war irgendwie gut, aber ich glaube, bei mir beim ersten Mal vor allem war es dieses, oh Gott, wir haben kein Kondom, oh Gott, wir haben kein Kondom. Also diese Angst vor Schwangerschaft, die dann auch irgendwie mich so komplett verschlossen hat. Und beim zweiten Mal war es die Erinnerung an den Schmerz vom ersten Mal, die mich dann verschlossen hat. Also ich glaube schon, dass wir alle wahrscheinlich schon dieses in uns tragen, so dass es passieren könnte. Was würdest du sagen, sind dann so diese konkreten Auslöser von Vaginismus? Also würdest du sagen, es sind halt irgendwie schlechte Erfahrungen und Schmerzen beim ersten Mal? Oder kann es auch sein, ich habe keine Ahnung, bis ich jetzt zum Beispiel, ich bin 35, habe jetzt die ganze Zeit super Sex und es kann mir dann trotzdem passieren, dass ich irgendwas erlebe, dass ich dann plötzlich Vaginismus habe oder so?
Ja, das, also niemand ist ja davon so richtig geschützt, aber das ist auch, es gibt auch nicht so genug Forschung, dass es wirklich, naja, dass da alle Gründe so sehr gut genannt werden können. Und es ist auch, aber naja, das geht man oft, ja, da war eine schlechte Erfahrung und deswegen hast du Vaginismus und manchmal findet man aber nicht diese eine schlechte Erfahrung. Also das kann auch sein, dass dabei, also das erleben Menschen mit Vagina oft das, ne, bei Gynäkologen, da ist so 10 Minuten vielleicht Termin und da muss da alles schnell untersucht werden. Also das kann auch ein Auslöser sein, das kann eine traumatische Erfahrung sein, aber das muss gar nicht. Ne? Das gibt es auch ganz ganz verschiedene Gründe und aber am Ende ist nicht immer notwendig so für die Heilung das zu wissen, was ist jetzt genau der Auslöser, weil da kann man suchen und suchen und nicht finden. Manchmal findet man, naja, und manchmal erinnert, ja, da war irgendeine was Komisches, auch sogar in Kindheit vielleicht, irgendeine komische männliche Person, was gemacht, also kann auch Missbrauch sein oder auch eine so eine, ja, es gibt unterschiedliche Gründe und das kann auch Reaktionen einfach auf so Alltagsstress sein, wenn das so viel ist und dann ist auch schwieriger sich zu entspannen. Aber ne, es gibt auch Unterschiede. Ne? Vaginismus ist dann schon chronisch und wenn also was ihr so erzählt, ne, was du Luisa hast du erzählt, dass da ein Partner Druck macht, so vaginalen Sex zu haben. Das ist jetzt keine gute Voraussetzung für Entspannung. Und das muss jetzt nicht unbedingt Vaginismus bedeuten. Aber wenn das irgendwie sich wiederholt und ich habe vielleicht ständig Angst vor Schwangerschaft, weil ich weiß nicht, in Familie waren sehr viele Kinder und das Leben war schwer mit diesen vielen Geschwister oder was auch immer, dann kann sich auch aus diesem Grund sich Vaginismus entwickeln.
Und was sind dann so Möglichkeiten, damit umzugehen oder auch das irgendwie zu behandeln oder so?
Also so ein paar Sachen, was ich schon erwähnt habe, also um Vaginismus zu heilen, das ist das erste Sache, ist sehr wichtig, jetzt nicht weiter versuchen, die Penetration oder Zirkulation zu erzwingen. Dann das zweite Sache ist, man soll wirklich sicher sein, dass es Vaginismus ist, eine richtige Diagnose zu bekommen. Und dann, also Beckenbodenphysiotherapie ist so quasi wie Goldstandard für Vaginismus-Behandlung. Und das zahlen auch Krankenkassen. Genau. Und dann habe ich auch so...
Was macht man dann? Beckenbodenübungen bei dieser Physiotherapie oder...
Na, da wird auch eine Untersuchung gemacht. Also erstmal ist das Gespräch. Also man muss, wenn man zum Ärztentermin geht, muss man jetzt nicht unbedingt so denken, da wird jetzt so gleich was eingeführt oder irgendwas. Also Beckenbodenphysiotherapie ist auch so Education ein bisschen, wie funktioniert der Beckenboden. Und dann macht man auch Übungen, so Körper. Übungen, verschiedenes, auch mit, wie man das ansteuern kann, der Beckenboden, also das sich anspannen ein bisschen und dann wieder sehr viel entspannen. Und man kann auch probieren, da etwas einzuführen, also je nachdem, wo man ist, in diese, welcher Grad von Vaginismus man hat und wo ist man überhaupt. Genau, da gibt es ganz verschiedene Übungen, also das. Und Untersuchung ist auch möglich und da hat man mehr Zeit, also weil das ist meistens dann so die Doppeltermine um etwa 40 Minuten oder 45 und da hat man mehr Zeit als bei Gynäkologen so in Ruhe die Untersuchung zu machen. Also natürlich, diese Personen sind wieder nicht Gynäkologinnen, die kennen jetzt auch nicht unbedingt jetzt mit anderen Krankheiten so sehr aus, da gibt es auch Untersuchungen.
Das machen dann so ganz normale PhysiotherapeutInnen sozusagen und die berühren einen vielleicht auch an der Vulva oder in der Vagina oder so?
Nee, das ist dann, die sollen schon auf Beckenboden spezialisiert sein. Also das ist, man kann nicht zu jedem beliebigen PhysiotherapeutIn gehen. Also da gibt es so eine Liste von... Ich kann das euch schicken, auch wo man die auch findet. Und das ist auch dann, je nachdem, was die Person braucht, das ist auch sehr unterschiedlich. Das kann auch Psychotherapie auch nützlich sein oder Sexualtherapie oder Sexualberatung oder Ergotherapie sogar. Und das ist gut, dann auch für viele Betroffene mit so ein paar Dingen kombinieren, also eigentlich mit Dilatoren kombinieren. Ich wollte hier, ich weiß nicht, aber das, ob man das hört, also könnt ihr...
Cool, das ist so Glas.
Ja, da habe ich...
Dilatoren heißen die, ne, diese Dinger?
Genau, das ist hier so eine verschiedene... Großen, also diese sind, ich habe so ein paar aus Glas, so verschiedene.
Okay, das sind so lange Glas, die sind so
wie so Dildos, wie so ein Finger, quasi, aber halt in, die sind eher so wie so ein kleiner Finger oder so.
Ja, ja. Dicke, ne? Ich nehme jetzt, wenn ich einen, was ich habe, der kleinste ist so 1,5 Zentimeter und wenn ich so meinen Finger, das ist so... Das ist sogar dünner als mein Finger. Also ja, aber die muss man also selber kaufen, wenn man das aus Glas haben möchte. Und die sind so sehr, sehr gleitfähig. So, ne? Die kann man auch ein bisschen leichter entführen. Und es gibt
ich finde auch Glasdildos immer sehr angenehm, auch selber, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Glas- und Silikondildo. Oder wir haben ja auch diesen total tollen Rosenquarz-Dildo. Und das ist so, ich finde irgendwie, das fühlt sich einfach ein bisschen anders an.
Gleitet halt irgendwie besser so, ne?
Also aber
der Rosenquarz, das ist doch nicht Glas, oder? Das ist dann...
Nee. So Stein.
Kristall.
Also es gleitet auch so wie Glas.
Ja, also Glas, das ist, ne, der hat keine Risse. Also diese Rosenquarz, das finde ich schon kritisch, das würde ich nicht.
Der ist so ganz glatt poliert. Also das ist, der fühlt sich an wie Glas. Das ist so ganz glatt geschliffen und ganz weich auch. Also fühlt sich irgendwie weicher an
man
als Glas.
Einfach, ich kann es nicht so richtig sagen. Man kann es sich aber wie ein Glas-Dildo vorstellen. So
Ich kenne die. Also da bin ich so kritisch, weil das könnte auch zu Infektionen wiederum führen. Also das, weil da gibt's eine kleine Risse in auch wenn das geschliffen ist. Also wenn ich so ein Glas nehme, da ist wirklich, ne, da kann keine Risse sein. Da ist ne, vielleicht Seifenreste, wenn ich das nicht irgendwie gut gewaschen, aber man hoffentlich wascht das man gut. Und so bei so einem Rosenquarz, das würde ich tatsächlich nicht empfehlen, weil wenn man da schon Probleme hat, ne, also jede Person natürlich entscheidet selber, was er oder sie oder der möchten. Aber das so vor Dilatoren, also statt Dilatoren, diesen Rosenquarz,
Dildos. Geht man lieber so safe wie möglich, weil man ja. eh schon quasi, Hauptsache man fühlt sich so sicher wie möglich. So.
Ja,
okay. Und es gibt halt diese Dilatoren aus Silikon. Ich habe hier so noch welche, also das sind so die.
In verschiedenen Größen so.
Ja, das sind drei großen und hier nehmen wir da noch ein bisschen größer, also fünf großen tatsächlich. Und diese kann man verschrieben bekommen, also genau diese Sorte von.
Also so verschieden größere Silikonen, die sehen halt sehr, sehr lang, wie ganz, ganz lange Finger sind die so ein bisschen und dann werden die immer breiter und breiter, ne?
Und die, mit denen übt man dann sozusagen, also man führt sich die dann wie so nacheinander ein, um sich dann irgendwie so oder wie übt man mit denen oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
Ja, es gibt auch so verschiedene Ansichten, wie man damit üben soll, ne, je nachdem auch noch, ob man Vaginismus hat oder auch was anderes. Also manche Menschen lassen das schon so ein bisschen drin, aber und das muss man auch, ne, erstmal fängt man an so mit einem kleineren Dilator oder also ich fange zum Beispiel, wenn ich auch Übungen mache mit Dilatoren, da fange ich an mit meinen Finger und gucke, okay, hallo, wie ist es heute? Wollen wir was aufnehmen oder wie viel? Ne, da kann man auch so ein bisschen merken, okay, ich kann diesen Dilator heute oder vielleicht auch ein paar andere, aber jetzt auch nicht den größeren, der nicht bei Ovulation verwendet habe. Ne? Das ist auch dann wiederum mit so, wo die Person in Zyklus ist, also wenn die Person einen so Zyklus hat. Genau, und also ich finde, dass das muss jede Person für sich auch so ein bisschen entscheiden. Also manche üben das so schon so jeden Tag oder mehrmals pro Woche und das ist so mehr so medizinisch. Ich übe das und ich führe da was ein. Ich bewege das vielleicht ein bisschen, so ein bisschen rein, raus oder ein bisschen lasse ich das drin. Und manche Menschen gucken dann auch einfach eine Serie währenddessen, dass es nicht so sehr verknüpft ist, das ist jetzt diese Übung und ich muss, ne, das muss man auch sich nicht erzwingen. Und das ist auch dann gut so zu überlegen, okay, ist das jetzt die Dilatoren sollen, die jetzt kommen oder erstmal mache ich andere Entspannungsübungen und die kommen dann vielleicht später. Ne, das ist jetzt nicht unbedingt, ja, du hast einen Vaginismus und gleich Dilatoren und los geht's. Also für manche Menschen schon und für manche nicht.
Wie einfach ist das denn, das komplett zu heilen, in Anführungszeichen? Also wenn man sagt, okay, ich mache jetzt immer diese Übungen und ist es dann irgendwie komplett weg und ich habe mein ganzes Leben lang nicht mehr dieses Thema? Oder ist es so, dass es einfach eigentlich immer da ist und es ist immer so ein Thema ist und man da immer...
Ja, das ist auch unterschiedlich, je nachdem, wo ich anfange. Also wenn ich fange an, ich kann keinen Tampon einführen, das wird wahrscheinlich auch anders sein, wenn ich kein größeres Dildo einführen kann. Ne? Das ist so der, das ist so ein bisschen wie mit Privilegien. Ne? Wo fange ich im Leben an, so ein bisschen? genau. Und das wird oft gesagt, dass es sehr leicht ist, das zu heilen. Und für manchen Menschen, das ist auch, das dauert vielleicht nicht lange, aber für manchen kann das auch länger dauern. Ne? Das kommt darauf an, was man sonst im Leben für Stress hat und wie viel man Zeit zum Üben hat und was sind die Gründe auch, ob ich da vielleicht eine Traumatherapie erst machen soll oder auch das gleichzeitig, also je nachdem. wo man ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Und was ich so bei vielen höre, dass es, das bleibt so noch ein bisschen, oh, das konnte auch wieder nach hinten gehen. Also auch wenn die Menschen so sagen, ja, ich kann so, ha, ich kann diese den großen Dilator jetzt einführen und ich kann dann wieder anfangen mit Penis probieren, wenn da der Partnerperson oder One-Night-Stand-Person, also man kann da sich entscheiden, was man möchte, was man machen möchte. Und manchmal ist das auch so, manchmal klappt das und manchmal auch dann nicht. Und manche Menschen sagen, ja, ich bin jetzt komplett geheilt, da habe ich jetzt kein Problem damit mehr. Und bei manchen bleibt das auch so ein bisschen.
Und du bist ja eigentlich die Expertin dafür, dass du machst da Vorträge und so weiter dazu. Gibt es irgendwie, also ich habe das auch schon mal bei dir gelesen, dass du sagst, so damit leben. Also man kann ja auch mit Vaginismus leben. Man muss das ja nicht wegmachen in dem Sinne. Aber ist das der Grund, also warum ist es bei dir noch da und wie gehst du damit um und so?
Ja, also ich glaube, bei mir ist noch da, weil ich dann doch nicht so großen Stellenwert auf die Penetration lege. Das ist auch, und das ist auch wiederum da auch, weil um richtige Diagnose zu bekommen, ich brauchte so ungefähr 7 Jahre. Da hätte ich schon längst geheilt werden können in diesen Jahren. Also wenn ich da am Anfang so angefangen habe, das hätte auch geheilt sein könnte.
Ja, ich denke, es gibt ja auch so sowieso irgendwie viele Sachen, die man halt sonst noch machen kann. Ich habe zum Beispiel auch gerade dran gedacht, wir haben ja auch letztens mal über so ein Cervix-Toy geredet, was so quasi dafür da ist, so die Cervix zu stimulieren. Und das hat so einen ganz dünnen Schaft sozusagen und hat dann eher obendran nochmal so einen Knubbel, der so für die Cervix da ist. Und klar müsste man diesen Knubbel auch irgendwie erstmal reinbekommen, aber ich stelle mir auch vor, dass es ja eben, also wenn wirklich dieser Vaginismus vor allem in diesen 2 Zentimetern da unten liegt oder so, dass man vielleicht auch mit, also es wäre auch cool, wenn dafür noch mehr Toys entwickelt werden würden oder keine Ahnung, meinetwegen irgendwas, was ganz dünnes, was man sich einführt und dann drin wird so aufgepumpt oder sowas, so, dass man sozusagen zum Beispiel sogar eben auch so Cervix-Stimulation oder eben so innere Stimulation haben kann, ohne dass man das Problem mit diesem 2 Zentimeter Stelle hat oder so. Also irgendwie, genau, denke ich auch wieder, es könnten sich Leute eigentlich mal hinsetzen und sozusagen nicht überlegen, okay, wie kriegen wir Vaginismus weg, sondern wie können wir Toys entwickeln für Menschen, die Vaginismus haben oder so. Das wäre irgendwie cool.
Ja, da bin ich ganz dabei. Also da hatte ich auch so einige Ideen, zum Beispiel bei die G-Fläche, dass da fehlt mir so ein, also ich würde das gerne, dass es mehr Toys gibt, die dann, ne, das muss nicht jetzt unbedingt ein großes Toys sein, aber die meisten, die sind dann schon ein bisschen größer vor Vaginismus betroffen. Also das so als ein Beispiel. Also es gibt auch schon so eine Dilator, den habe ich jetzt nicht probiert, der sich im Inneren so sich vergrößert. Ah, ja. Also man kann so eine Knöpfe, glaube ich, das gibt es auch in USA, glaube ich. Da gibt es auch verschiedene. Ich habe jetzt so 2 Sorten mitgebracht, aber so wenn man zu meinen Workshops kommt, da gibt es mindestens 5 Sorten, glaube ich, was ich da so mitbringe. Ich zeige dann auch so manche Toys und Dilatoren halt andere.
Wie ist es denn mit Partnerpersonen, die quasi mit Menschen zusammen sind, die Vaginismus haben? Wie können die denn da irgendwie unterstützen? Oder was sind so Sachen, die gar nicht gehen? Also natürlich, klar, haben wir schon drüber geredet, nicht jetzt irgendwie jemanden überreden oder so oder jemand sagen, ja, du bist halt einfach nicht entspannt genug oder so. Aber gibt es irgendwie so Sachen, die man dann machen kann, um seine Partnerperson zu unterstützen, ohne dass man dann noch einen Druck erhöht?
Ja, also die Menschen, die mit Menschen sind, die halt Vaginismus haben, das ist das Erste, ist wichtig, kein Druck, das loszuwerden zu machen. Also das ist so das absolute Minimum. Das geht so, der Druck geht gar nicht. Und Also wenn die Person die Vaginismus heilen möchte, selber, ne, da ist auch mal gut, so ermutigen und zu fragen, ah, und möchtest du, hast du Dilatoren gemacht? Und aber nur, wenn die Person das wirklich wollte machen. Also das ist wieder nicht so erzwingen, ah, mach die Dilatoren, wir haben dann diesen vaginalen Sex. Also ist wieder, also bitte keinen Druck machen. Und dann, also manchmal denke ich, ja, das ist auch vor allem so bei in so heterosexuellen Kontexten, das könnte auch so etwas Mental Load zu teilen, ne, also nicht weg, nicht weniger machen, sondern wirklich zu teilen, diesen Mental Load, dass die Person sich auch im Alltag vielleicht mehr entspannen kann. Und ich so erlebe das auch oft, dass die Frauen oder Menschen mit Vulva-Vagina-Ehe zum Beispiel Sexualtherapie-Termine buchen. Das kann auch ein Mann auch gut machen, wenn man Paartherapie machen soll. Ne? Das ist auch, auch so kleine Dinge. Und manchmal ist es gut, auch so eine Pause auch sogar von Sex zu machen. Also für manche Menschen, das ist so eine, also manche Vaginismus-Betroffene erleben auch so eine Berührung. Ah, da ist die Berührung und da jetzt sollen wir dann irgendwie diesen vaginalen Sex haben. Und das ist diese Verbindung. Und manchmal ist es dann auch gut, das auszulassen für eine Weile und gucken, wie man sonst so im Genus kommt im Leben und auch Sex ganz anders probieren, also dieses sexuelle Skripte hinterfragen, das passiert jetzt erst die Berührung und dann bla bla bla. Also wie kann man das ganz anders haben, dass es auch dann gut genau. Und das, was sonst so helfen kann, ne, je nachdem, wo man im Vaginismus ist, also in die ganze Geschichte, Entwicklung, Heilung, dass es, also der Finger von Partnerinnen, die können auch manchmal hilfreich sein, weil das ist auch, ne, dieses Angst, ah, da kommt was Fremdes. Und aber, ne, der Finger kann auch vielleicht an der Vulva so außerhalb gehalten werden. Also zum Beispiel. Oder auch, wenn die Person wirklich so Lust hat, vielleicht das mal versuchen einzuführen. Aber, ne, das muss man auch wiederum in den richtigen Moment machen und nicht jetzt, und wir fangen jetzt mit dem Finger.
Dass man vielleicht das selber einführt, also dass quasi die Person dann den Finger nimmt vom Partner und den dann selber steuert oder so.
Ja, das ist super Idee, ja. Das ist auch. Ne, aber das ist auch dann wiederum gut, wenn man schon so ein bisschen Vertrauen im eigenen Körper, Beckenboden, also diese Vaginalaufnahme, Zyklusion hat und nicht so unbedingt gleich mit Partner versuchen.
Aber nee, ich hätte irgendwie voll Lust darauf. Also ich merke so, ich habe so, ist vielleicht auch so ein bisschen bescheuert, das sozusagen, aber ich habe voll Lust, mal eine Partnerin zu haben mit Vaginismus. So, toll. weil ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt.
Die Anzeige.
Und ich musste jetzt, ja, genau, ne? So, oh Gott, ey. Aber ich musste tatsächlich jetzt auch während dem Gespräch öfter dran denken, ich bin ja seit ein paar Monaten so total Bachata-süchtig. Bachata ist so ein lateinamerikanischer Tanz. Man kann sich jetzt mal so wie Salsa vorstellen oder so. Und ich habe jetzt seit ein paar Wochen auch angefangen zu leaden. Also davor war ich in der Follower-Rolle. Das heißt, ich werde quasi rumgeschleudert so und jetzt fange ich auch so an zu leaden. Und ganz viele Leader, die beschweren sich halt über nicht so gute Follower. So, und ich habe gemerkt, dass wenn ich so mit diesen Anfänger-Followern tanze, dass es mir so richtig viel Spaß macht eigentlich, weil man muss sich halt auf die so, man muss so noch mehr Feingefühl entwickeln, sich auf die einzustellen und so deren Körper so richtig zu verstehen, weil was halt, du musst ja die ganze Zeit quasi versuchen, diesem Körper Signale zu geben, wie er sich bewegen soll, so. Und das Wichtige, und das, was so Leute, die anfangen zu tanzen, die sind meistens viel zu gestresst und denken, oh Gott, sie hebt die Hand hoch, da muss ich mich jetzt direkt 5-mal drehen oder so. Und eigentlich ist es so, am besten ist, du machst ganz, ganz wenig, so wenig wie möglich, auch so, bei Leute, die zum Beispiel mit Küssen anfangen, finde ich auch, die denken dann immer so beim ersten Kuss, man muss die ganze Zeit so den Mund so ganz viel bewegen und so. Und das ist so, bei ganz vielen Sachen finde ich eigentlich immer so, je weniger, desto besser. Und ich finde es richtig cool, jetzt eben beim Tanzen zu merken, wie ich quasi durch meine Entspannung und immer langsamer werden, den Körper von meinem Gegenüber, also von meinem Follower, dahin kriege, sich auch zu entspannen. Und ich finde, das ist so ein richtig cooles, das macht viel mehr Spaß, als wenn einfach der Follower direkt alles verstehen würde, was ich will oder so. Und deswegen, und da musste ich jetzt so denken, dass ich mir das so ähnlich vorstelle, wenn ich jetzt eine Partnerin mit Vaginismus hätte, dass ich so die ganze Zeit so mega feinfühlig so in diese Verbindung gehen müsste und in diese Entspannung und dann so mitkriegen, so Mikro-Entspannungsimpulse bei ihr mitkriegen würde und so. Und ich das, also das ja sozusagen auch so ein Vorteil sein kann, weil man halt gar nicht so schnell über alles hinweggehen kann, sondern weil man sich halt so doll auf den Körper einstellen muss. Ja, und irgendwie denke ich gerade so, ich glaube, das würde mir eigentlich Spaß machen. So. Ja, aber wenn es ein bisschen unfair ist für die andere Person, der sagt, ach schön, dass du Vaginismus hast, dann habe ich Spaß damit. So.
Naja. Vor allem ist es ja auch so, dass ich glaube, dass man es vielleicht irgendwie am Anfang vielleicht interessant oder spannend findet, aber das ist halt schon, ich habe mich da mit meiner Freundin schon mal so drüber unterhalten, aber auch so am Ende war so die Konklusion, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und das dauert halt wirklich sehr, sehr lang. Jedenfalls das, was ich jetzt von meinen Freundinnen gehört habe, ist schon so, dass es ein jahrelanger Prozess ist, wo du, also unter Umständen, ne, ist wahrscheinlich von Person zu Person schon unterschiedlich, aber es dauert halt immer länger, als man denkt, auf jeden Fall. Und man braucht halt wahnsinnig viel Geduld. Und es wird immer wieder, dreht sich dann darum. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es dann blöd ist, wenn die andere Person dann anfängt, frustriert zu sein, weil sie so sagt, ich habe jetzt doch schon alles so langsam wie möglich und ich bin doch schon und immer gehe ich nur auf dich ein und nie geht's um mich oder meine Bedürfnisse und bla bla bla. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass es dann irgendwann so einen Shift gibt. Also ich habe auch schon mal mit einem Mann gesprochen, der eine Partnerin hatte, die Vaginismus hatte. Und das hat halt wirklich, er meinte so, echt lange, lange, lange gedauert, bis es dann, bis sie dann wie so eine Art Heilungserlebnis hatte. Und das war halt einfach auch für beide ein langer Weg irgendwie. Und es ist sehr lobenswert, wenn die andere Person das anerkennt, dass es ein langer Weg ist und dass er wahrscheinlich länger ist, als man jetzt denkt. So denke ich jetzt, oder? Was sagst du dazu, Laura?
Also ich finde, ne, es gibt auch dieses Begriff, so eine verständnisvoller Partner. Ich habe einen verständnisvoller Partner und der hat, ne, ich habe, also jetzt die Person hat Vaginismus und die hat verständnisvoller Partner und das, ich finde, das ist das Minimum, dass jemand das so, also dich so versteht und akzeptiert, wie du bist. Und ich finde auch gar nicht so, dass man, also wir sollten das auch nicht so absprechen, die Personen mit Vaginismus, was für Sex die haben können. Also, ne, wie du, Lenia, du hast gesagt, ja, die Person hat Vaginismus und dann mache ich alles langsam. Und vielleicht will sie gar nicht, vielleicht will sie, keine Ahnung, da geschlagen werden oder was auch immer, ne, auf der Po gehauen oder was, ne, kann ja auch ganz verschiedene Sachen. Vielleicht möchte die Person ganz so wirklich rein in die ganze BDSM-Szene reingehen. Es gibt auch Menschen, die das machen und die Vaginismus haben. Also das ist jetzt nicht so, man soll es nicht so wie sexuelle Behinderung oder sowas sehen. Ne? Es gibt auch, haben wir gesprochen, dieses Autokurs und man kann das so viel machen. Und man, und natürlich, es ist auch sehr wichtig, dass der, also mit und ohne Vaginismus, dass es auch sexuell für beide Menschen sich gut anfühlt. Ne? Egal, ob was man so machen möchte zusammen und dass auch das wiederum kommuniziert wird. Ne? Das kann auch, jemand kann auch so einen kleinen Burnout, oder soll man nicht klein sagen, ne, haben, wenn man denkt, ja, ich muss dann nur um diese Person kümmern und ich komme nie irgendwie was ich möchte. Wir gehen nur um die Person, die Vaginismus hat und nur was sie oder er oder der möchten. Also, ne, das ist so auch wiederum wir tanzen. Und genau, und das ist auch, kann auch ermächtigend sich anfühlen, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, also wenn die Person, die Vaginismus hat, auch jemand anderen penetriert. So. Also, ne, die Person mit Vaginismus kann auch vaginalen, penetrativen Sex haben, aber auch vielleicht nicht aktiv, so nehmen, sondern geben für jemanden.
Ne, das, ja, stimmt. Das ist ein richtig guter Punkt.
Fingern, da bin ich auch gerade Fan von. Stimmt das eigentlich? Ja.
Das ist ein richtig guter Punkt, weil bei dieser einen Freundin, an die ich auch gerade denke, es ist nämlich auch so, die ist super wild und die will so richtig und die ist so richtig, sie geht auch voll ab und dann ist das eher für sie so ein, sie frustriert es dann selber, dass es dann mit der Penetration nicht geht, weil sie das ja dann auch in ihrem Kopf, fühlt sie das voll, dass es jetzt so richtig wild und abgeht und dann ist es wie so eine Mauer plötzlich. Aber ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt, dass man auch noch so dran denkt, ja, es ist halt eben keine nicht sexuelle Behinderung und wir müssen jetzt hier Watte um die Person rumpacken und dann so Tüdel.
Sondern manchmal das ist vielleicht so, an manchen Tagen
manchmal schon. Ne? Also das ist dann halt eine Absprache, von was willst du oder wer bist du oder was brauchst du. Ja. Und ja, also es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant gewesen, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank, dass du uns da so viel zu erzählt hast. Und vielleicht haben wir ein paar Menschen da draußen jetzt irgendwie erhellt.
Ja, ich hoffe. Ja, und das war sehr schön bei euch hier zu sein.
Ja,
cool. Und wir verlinken deinen Account. Ich glaube, Vaktivism, genau, heißt der richtig, der Instagram-Account. Den findet ihr unten in den Shownotes. Dann könnt ihr euch da nochmal zu informieren.
Genau, also ich würde dann auch so sagen, also mich kann mich auch einfach auf meine Webseite gehen. Also Leute können auf meine Webseite gehen und einfach laurafrech.com eingeben und da findet man alle Informationen, also auch meinen Newsletter, Telegram-Kanal und Instagram-Kanal heißt Vaktivism, so wie Vagina, Vulva, Vaginismus, was da alles gibt und Aktivism, so Vaktivism, genau.
Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch die persönlichen Erfahrungen, die du geteilt hast. Und ihr da draußen könnt uns gerne auf Instagram folgen auch oder auf Patreon unterstützen. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
Das war's schon wieder mit einer weiteren Folge Geliebte auf Zeit. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr ein Abo, eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr die Fragen und Umfragen bei Spotify beantwortet.
Geliebte auf Zeit ist eine Produktion von Lenia Soleil und Luisa in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Produktion Christian, Strategie und Vermarktung Hanna, Redaktion Amelie und bei Instagram unterstützt uns Magdalena.
Und wenn du mal Lust hast auf eine Kooperation oder auch ein Interview, dann kannst du dich gerne per E-Mail melden an kooperationen@brandsandwaves.de. Und wenn ihr mehr dazu hören wollt oder schauen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut gerne in die Shownotes, da sind alle Möglichkeiten verlinkt.
Bis nächste Woche Freitag, wenn es wieder heißt, hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen.